von Bullen und Bären, der Podcast der Dadat Bank in Kooperation mit dem Börse-Express. Bevor es losgeht, beachten Sie bitte unseren Disclaimer auf dad.at/podcast. Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information, sind ohne Gewähr keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
Herzlich willkommen zu Von Bullen und Bären, dem Podcast vom Börse-Express und der Dadat Bank rund ums Thema Geldanlage. Mein Name ist Robert Gillinger, ich bin Chefredakteur des Börse-Express. Studiogast ist heute Lydia Reich, Senior Fondsmanagerin bei Raiffeisen Capital Management. Liebe Frau Reich, A, herzlich willkommen und B gleich, Senior, wofür steht das eigentlich? Am Alter kann es nicht liegen.
Naja, wenn man sie betrachtet, dass ich schon 23 Jahre in der Fondsindustrie tätig bin, dann bekommt man damit ja im Laufe der Zeit auch eine gewisse Seniorität. Das heißt doch, dass man die Erfahrung schon bereits für länger Zeit aufgebaut hat, wenn es darum geht, auch Fonds zu managen und aktiv zu managen.
Okay. Raiffeisen ist eine Gesellschaft, die sich dem Nachhaltigkeitsgedanken sehr stark verschrieben hat, sicher stärker als der regulatorische Druck ohnehin gefordert hätte. Macht so etwas die Arbeit einer Fondsmanagerin nicht, unter Anführungszeichen jetzt, unnütz kompliziert und erhöht die Kosten, die dann ich als Kunde wieder zahle? Wie erleben Sie das in der täglichen Praxis und wo sehen Sie in dieser Vorgangsweise Vorteile für mich als Anleger?
Ja, so wie Sie es schon eingangs erwähnt haben, bedarf die Regulatorik dann auch einen erhöhten Aufwand. Das bedeutet, dass man hier Analysen durchführen muss, die noch detaillierter sind. Aber auch die Reporting-Strukturen müssen in einer gewissen Art und Weise adaptiert werden. Aber nicht das ganze Datensammeln und Verwerten ist eine große Herausforderung, sondern auch die Interpretation der Texte der verschiedenen Verordnungen, die auf uns zukommen. Andererseits will man ja auch durch die Regulatorik, dass sich die Transparenz erhöht. Also das heißt auch, dass die Produkte vergleichbarer werden. Und für Anlegerinnen und Anleger, ergibt sich jetzt daraus diese Transparenz, das ist der Weg dorthin, und zusätzlich erhöht diese Transparenz auch oder erschwert den Weg zum Greenwashing. Aber es ist halt noch kein ganzheitlicher Ansatz, so wie wir auch bei Raiffeisen Capital Management in unseren Produkten leben. Es wird jetzt mehr noch auf das E geschaut und es muss da sicher noch Veränderungen geben in den Bereich S und G, die auch zu inkludieren, also Social und Governance.
Mhm. Wäre jetzt meine nächste Frage nämlich eigentlich gewesen, denn im Moment geht es bei all diesen Regulatoren vor allem um die ökologische Nachhaltigkeit und da ganz eindeutig Stichwort Energiewende. Greift das nämlich nicht einfach zu kurz, wenn es um das eigentliche Ziel, die CO2-Wende geht?
Ja, man muss eigentlich mehrere Felder betrachten. Da ist es notwendig, da holistisch auf die verschiedenen Bereiche auch zu blicken. Und da muss es schon jeder Sektor durchleuchtet werden. Aber durchleuchten ist halt zu wenig, sondern es müssen ja darauf auch Daten folgen und somit auch Maßnahmen gesetzt werden. Das heißt, dass auch jeder Bereich oder Sektor einen Beitrag leisten muss in der Zukunft noch. Wenn wir das einmal im Kontext zur Landwirtschaft ansehen, dann liegt hier zum Beispiel, wenn man den CO2-Ausstoß betrachtet, die CO2-Emission bei 25%. Und das sieht man schon, dass man eben in mehreren Bereichen hier etwas tun muss.
Mhm. Sie haben vorher ganz kurz erwähnt, den ganzheitlichen Ansatz der Raiffeisen, der jetzt schon weitergeht als die Regulatorin. Können Sie mir das ganz kurz noch ein bisschen genauer erklären, was Sie damit meinen?
Ja, das ist so, dass wir eben nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit uns anschauen, sondern auch, wenn wir hier für unsere Portfolios Unternehmen selektieren, auch die sozialen Aspekte mit einbeziehen und auch die Governance der Unternehmen. Und dieser ganzheitliche Prozess zeigt auch, oder bedarf es auch, dass man mit den Unternehmen nicht nur von der Datenseite sich die betrachtet und anschaut, sondern auch, dass man mit ihnen in den Dialog tritt, also ein Engagement macht, mit den Unternehmen spricht und auch hier diese nachhaltigen Punkte sich mit den Unternehmen austauscht und Veränderungen schafft.
Das ist jetzt interessant, ein kleines Beispiel dafür vielleicht. Was bedeutet Engagement in der Praxis eigentlich dann? Ich meine, man sitzt bei der Hauptversammlung drinnen, stimmt entsprechend, sind das wirkliche Unternehmenslenkerdialoge und tut sich da auch wirklich etwas?
Also, das zum Beispiel in dem Sinne, dass Unternehmen zu uns ins Haus kommen und wir uns hier über diese nachhaltigen Punkte auch austauschen, aber so wie Sie auch schon erwähnt haben, dass man eben von unserem Recht der Stimmenausübung bei den Hauptversammlungen hier partizipieren. Und natürlich, wenn wir auf Konferenzen fahren und hier auch Unternehmen sehen, diese Punkte ansprechen. Der Einzelne führt vielleicht nicht die große Veränderung herbei, aber die Summe dessen, dass wir immer wieder diese Themen ansprechen, führt zu Veränderungen bei den Unternehmen, dass nachhaltig auch gewirtschaftet wird.
Da hilft sicher, dass Sie eine der großen Fondsgesellschaften sind und mehr, viel Kapital an sich zum Veranlagen haben.
Genau, das ist sehr unterstützend auch dahingehend. Und dass wir diesen Prozess auch schon sehr lange leben und wenn wir mit Unternehmen sprechen, hier auch sich gezeigt hat, dass die Unternehmen uns auch als nachhaltige KAG auch wahrnehmen.
Gut, an Raiffeisen kommt man schwer vorbei. Sie haben vorher einen anderen Bereich außer der Energiewende genannt, Nahrungsmittel, finde ich jetzt hier sehr interessant und 25%, also glaube ich ein Viertel des CO2-Ausstoßes. Bleiben wir kurz bei diesem Bereich, sage ich einmal, für mich in der Maslow'schen Bedürfnispyramide habe ich noch gelernt auf der Uni, der unterste Bereich sozusagen. Und wie sich gezeigt hat, einer, der auch in Inflationszeiten sich hervorragend entwickelt, wenn man sich die aktuellen Unternehmensdaten dazu anschaut. Denn ohne Essen kommt zumindest der derzeitige Mensch ja nicht aus. Ich weiß nicht, ob Sie das als Never-Ending-Megatrend dann sehen, in dem sich auch noch verdienen lässt. Aber lassen Sie mich ganz kurz, klingt vielleicht seltsam, denn ich fürchte, dass die heutige Welt der Ernährung in der Zukunft nicht mehr die gleiche ist, vor allem, weil Sie auch angesprochen haben, CO2. Vor 40 Jahren hat in Wien, ich erinnere mich noch, der erste McDonald's aufgesperrt. Dieser Tage war es ein Veggie-Burger, einer zwar schon wieder zugesperrt, und Insekten sind mittlerweile auch in Nahrungsmitteln irgendwie zugelassen, beigemischt. Frau Reich, was wird denn in 40 Jahren bei uns aufsperren? Ein Angst, ein Astronauten-Nahrungsgasthaus oder gehen wir zum IS, den Insektenspezialitäten?
Das wird sicher in verschiedenen Bereichen erfolgen, diese Innovation auch bei uns im Nahrungsmittelsektor. Wenn wir da nochmal zurückblicken auf die 40 Jahre und vielleicht noch 10 Jahre zurück, was haben wir da gesehen? Wir haben auf der einen Seite gesehen, dass der Appetit für Fleisch in den letzten Jahren ja sehr stark gewachsen ist. Und es wird ja prognostiziert, dass wir bis 2050 die Menschenbevölkerung auf der Erde hier auf 10 Milliarden anwächst. Das heißt, hier braucht es Innovation. Und wir haben da bereits in den letzten Jahren viele Veränderungen gesehen. Also jede Konsumentin, jeder Konsument, der in den Supermarkt geht, hat ja gesehen, wie pflanzenbasierte und alternative Proteine hier voranschreiten und sich auch die Regalmeter damit ausweiten. Aber natürlich auch andere Bereiche wie kultiviertes Fleisch oder neue Zutaten wie Insekten werden sicher Teil dessen sein, wenn es darum geht, Innovation im Lebensmittelsektor voranzutreiben. Aber man darf nicht nur auf das Endprodukt schauen im Lebensmittelsektor, sondern das ist zu wenig weit gedacht. Wir müssen die ganze Lieferkette anschauen, also den ganzen Produktionskomplex in dem Sinne, weil wenn wir uns die Wertschöpfungskette anschauen, dann sieht man schon so, dass von Saatgut bis zum Landwirtschaft, bis zur Verarbeitung, weiter über den Handel, dann in unseren Kühlschränken, wenn hier die Lebensmittel ankommen und dann vielleicht auch nicht genutzt werden, dann haben wir einen Verlust in der Wertschöpfungskette von 40%. Das heißt, wir können dann nicht nur aufs Endprodukt schauen, sondern es muss Verbesserungen auf der gesamten Ebene geben, also dieser holistische Ansatz.
Sie sagen Wertverlust auf 40%, aber wie setzt sich der so in etwa zusammen, also Verlust 40%?
Dass der Großteil von dessen ist schon bevor es eben bei uns in den Kühlschränken auch ist, also im Verarbeitungsprozess zum Beispiel durch Abfälle Oder eben, wenn man es sagt, auch beim Ernteprozess, da bleibt schon einiges auch zurück auf den Feldern. Also es setzt sich hier peu à peu fort. Und in dem Sinne kann hier noch einiges wieder gefördert werden und verstärkt werden und hier auch Verbesserungen durchgeführt werden aufgrund der nachhaltigen Zugänge in diesem Bereich.
Ist aber nicht einfach, das ein einfaches Mittel dafür, den CO2-Preis entsprechend erhöhen, sobald sich der Transport, ich sage mal, verteuert, werden einige dieser Sachen nicht mehr stattfinden.
Der Transport alleine ist nicht der dominierende Einflussfaktor in dem Sinne. Aber da geht es auch darum, um die Ressourcen einzusetzen. Also da heißt es auch zum Beispiel, dass man hier im Bereich Ressourceneinsatz, und das haben wir bei einer Ressource, zum Beispiel beim Wasser, die von der Landwirtschaft sehr stark genutzt wird, also 70% des Frischwassers wird in der Landwirtschaft eingesetzt. Das heißt auch, dass man hier in dieser Kette anfängt, die Ressourcen schonend einzusetzen. Und auch wenn es darum geht, dann im Nachhinein den Abfall, also Food Waste zu nutzen, da kann auch einiges verbessert werden.
Aus Anlegersicht, sage ich einmal, welche Entwicklungen halten Sie denn da so in der Nahrungsmittelbranche für unumgänglich? Wenn ich Ihnen so zuhöre, das kann ja bis hin zum Gehen, sage ich einmal, es kommt künftig, es gibt kein freikultiviertes von mir Gemüse oder keine Weiden mehr, das muss alles im Smart Farming sein. Dann kann der Prozess nämlich auch natürlich Wassereinsatz und Co. wesentlich besser kontrolliert werden. Wo sehen Sie denn eben den unumgänglichen Weg in Wahrheit in unserer Nahrungsmittelproduktion?
Was wir gesehen haben in der Nahrungsmittelproduktion in den letzten Jahren ist ja, dass sie hochgradig industrielles Foodsystem haben. Und wir haben auch durch den Krieg, den traurigen Krieg vor den Toren Europas gelernt, dass wir sehr verletzliche Lieferketten haben. Und da ist es nicht nur darum gegangen, im Automobilsektor, sondern eben auch in der Nahrungsmittelkette. Also wenn es um eine Ernährung geht, dann ist es da schon wichtig, dass wir diese ganzen Facetten auch betrachten. Und wir haben, wenn es ums Thema Ernährung geht, nicht nur die Überproduktion in manchen Teilen der Erde oder auch die Überernährung und dahingehend aber auch auf der anderen Seite Food Waste oder auch Unterernährung. Und da möchte ich nur einmal den Fokus darauf legen, dass wir eben hier entlang der ganzen Wertschöpfungskette an verschiedenen Schrauben drehen müssen. Und das ist unumgänglich, weil wenn wir hier nur an einer Lösung arbeiten, dann wäre das sehr kurz gedacht. Das Essen, das wir auf unseren Tellern bekommen, ist eben durch viele Faktoren bestimmt, die einander bedingen. Und deshalb hier der ganzheitliche Ansatz. Aber es sind natürlich Themen, die Sie schon vorher auch erwähnt haben, wie kultiviertes Fleisch ein Thema der Zukunft oder auch weitere Zutaten, die wir zukünftig auf unseren Verpackungen lesen werden können, wie zum Beispiel eben Insekten. Da hat ja heuer auch die EU bereits die ersten Weichen gestellt, wo eben selektiv Insekten als Lebensmittel zugelassen wurden, wie zum Beispiel auch Mehlwürmer.
In Summe klingt das ein wenig nach dem Modewort disruptiv, sage ich mal, für die Branche. Es bleibt kein Stein auf dem anderen. Jedenfalls wird aber irgendeine Form der Technologie oder künstlichen Intelligenz mitspielen. So in etwa habe ich Sie schon richtig verstanden bisher.
Also zum einen wird die traditionelle Landwirtschaft weiterhin Teil unseres Nahrungsmittelkonsums sein, aber natürlich adaptiv müssen hier einzelne Prozesse verändert werden und in Zukunft hier noch adaptiert werden.
Sollten wir uns in der Zukunft bei der Astronautennahrung treffen, dann treffen wir uns aber trotzdem beim Metaverse, beim Fiegel auf ein virtuelles Schnitzel, sage ich einmal, sollte es jetzt so sein. Nein, aber Scherz beiseite, ist es wirklich undenkbar, dass wir künftig die unterste, und es ist die unterste Bedürfnispyramide, mit irgendeinem, ich sage unter Anführungszeichen, Einheitsbrei, einer Tablette, einem Astronautennahrungsmix, wie auch immer, befriedigen und uns das Schlemmerei-Feeling virtuell holen müssen, was aber auch viele Volkskrankheiten, wie ich sage, Übergewicht, Diabetes etc. reduzieren würde?
Also dass Astronautennahrung dann der einzige Zugang ist, da wird es sicher noch Jahre dauern. Wir haben jetzt schon in der Vergangenheit gesehen, wie lange es dauert, gewisse einzelne Komponenten entlang der Wertschöpfungskette auch zu verändern. Und wenn wir uns allein so Zukunftsmusik anschauen, wie eben kultiviertes Fleisch, was gar nicht mehr so weit in der Zukunft ist, weil es immer mehr Realität ist bei den Konsumenten und Konsumentinnen, dass das irgendwann einmal auf den Tellern sein wird, sehen wir, dass das eine sehr, sehr junge Industrie ist. Erst in den letzten 8 bis 9 Jahren war da stärkere Innovationen zu sehen. Aber wir sehen ja auch, dass die regulatorische Seite hier Schritte gehen muss. Also zum Beispiel kultiviertes Fleisch wurde schon in Singapur 2020 zugelassen. Wir sehen aber jetzt erst in den USA, dass im Herbst 2022, dass hier das erste zellbasierte Huhn zugelassen wurde. Und bis diese Produktionskapazitäten hochgeschalten sind, dass man wirklich das die Marktreife hat, da wird es noch einige Jahre dauern. Und man sieht natürlich auch Bewegungen, wenn man noch beim Thema Laborfleisch bleibt, dass man auch in Bereichen auch Gegenwind bekommt. Zum Beispiel die italienische Regierung, die hat für den Erhalt der Landwirtschaft und der Tierzucht Laborfleisch verboten.
Wo sehen Sie denn eigentlich, ich habe es jetzt noch nie gegessen, den Vorteil des Laborfleisches? Okay, im CO2-Ausstoß wahrscheinlich, wenn ich weniger Kühe habe, aber mehr Energie werde ich in der Produktion für dafür wahrscheinlich brauchen, oder?
Genau, im Moment braucht man noch sehr viele Inputfaktoren, die vielleicht das, was man von kultiviertem Fleisch erwartet, also tierleidfrei, noch nicht liefern. Also man braucht ja natürlich Stammzellen, um Fleisch zu kultivieren. Man braucht ein gewisses Serum, das aus fetalen Rinderkälbern gewonnen wird. Also das klingt auch nicht tierleidfrei, aber an Alternativen wird gearbeitet. Das heißt, dass man dann aus pflanzenbasierten Produkten, hier zum Beispiel das Serum, auf dem das Fleisch kultiviert wird, hier gewinnt. Und diese Veränderungsprozesse sind solche Prozesse, wo man dann auch hier Verbesserungen sehen wird in der Zukunft. Aber manche Dinge sind halt noch in den Kinderschuhen und auch hier gilt es, dass hier noch sehr viel Innovationskraft in der Zukunft vonnöten ist.
Wer ist denn eigentlich Treiber dieser Innovation in dem Bereich? Kommt das aus der Technologie oder sind das, also Beyond Meat ist mir ein Begriff für das erste nicht fleischliche Burgerleiberl, unter Anführungszeichen. Das war jetzt kein klassisches Nahrungsmittelunternehmen, also kein althergedientes, das das gemacht hat. Sind das neue Unternehmen, auf die wir uns da einstellen müssen? Oder anders gefragt, sind in 10 Jahren steht auf den meisten Lebensmitteln noch Nestlé und Unilever oder werden das neue Spieler sein, die den Markt da dann für sich erobern?
Also diese Lebensmittel der Zukunft, das sind ja Innovationen, wie wir das bereits auch besprochen haben, die zum einen Teil außerhalb dieser traditionellen Lebensmittelproduzenten auf die Reise auf unsere Teller starten wird. Aber auch bei Innovationen in anderen Sektoren, zum Beispiel Tech, kann man ja beobachten, dass beide Seiten voneinander profitieren, also die Startup-Szene und auch die traditionellen Konzerne. Weil die Startups, die haben mehr Innovationskraft, weil die Strukturen noch nicht so festgefahren sind. Es gibt kurze Entscheidungswege, mehr Flexibilität. Und der Vorteil der großen Konzerne ist, dass sie etabliert am Markt sind, hier langjährige Erfahrung haben und dann auch eine bessere Kapitalausstattung. Und gerade das Thema kultiviertes Fleisch, wenn man sich da ein bisschen so die Landkarte anschaut der Startups, also im Moment tummeln sich da so 170 Startups, aber da gehört nicht dazu nur Fleisch, sondern auch Fisch. Und wenn man hier die Kapitalgeber sich anschaut, dann findet man hier die großen Lebensmittelproduzenten. Also der Umbruch wird in dem Sinne stattfinden, dass es neue Marken gibt, aber natürlich werden diejenigen, die jetzt schon stark am Lebensmittelmarkt tätig sind, auch hier, wie das Beispiel eben auch von kultiviertem Fleisch zeigt, hier als Kapitalgeber stark fungieren.
Okay, also so im Technologiebereich eine Microsoft bzw. eine IBM immer noch am Markt sind. Wann erwarten Sie denn einen verschärften oder ist das schon absehbar, verschärften regulatorischen Druck, der jetzt mehr als die Energiewende herannimmt, sondern auch den Nahrungsmittelbereich mal ansieht? Ich meine, im Fernsehen sieht man hier und da Berichte über abgeholzte brasilianische Wälder, Schweinetransporte, die unter Anführungszeichen sinnlos rund um Europa geschickt werden und so. Aber wann wird denn der Gesetzgeber, also die Regulatorik, eingreifen?
Die Regulatorik in dem Sinne macht schon erste Weichenstellungen. Sei es, wenn wir um den Einsatz von Betriebsmitteln, wie zum Beispiel auch Pestizideinsatz sprechen, dann hat die EU hier schon Ziele, den Pestizideinsatz zu reduzieren. Das sind so kleine Punkte, die bereits angegangen werden. Ich habe schon vorher das Beispiel auch erwähnt, dass man auch im Bereich der Zutatenlisten, sei es eben, dass man Insekten zulässt, hier wieder Weichenstellungen macht. Also peu à peu passiert da was. Wie es weiterhin ausschaut, das werden dann die Regulatoren entscheiden, wie das dann in Zukunft auch ausschaut.
Aber da gibt es von Seiten der EU zum Beispiel noch keinen echten Zeitplan.
Einen detaillierten Zeitplan nicht.
Okay. Und wie bereiten Sie sich in der Raiffeisen auf diese Zeit vor, wenn die Regulatorik dann einmal wirklich da ist? Ich nehme an, Sie arbeiten jetzt schon in diese Richtung hin. Oder ist es durch Ihren ganzheitlichen Ansatz, den Sie vorher erwähnt haben, für die Raiffeisen eh schon inkludiert? Sie arbeiten mit diesen Gedanken schon beim Investieren.
Der ganzheitliche Ansatz bei uns inkludiert das natürlich und es ist halt Teil unserer Aufgabe, uns zu adaptieren in dem Sinne, wenn gewisse neue Regulatoriken natürlich wieder am Markt sind. Wir bewegen uns weiter, wir bewegen uns weiter, nicht nur im Lebensmittelbereich, sondern die Regulatoriken kommen ja in anderen Sektoren. Also das ist ein fortlaufender Prozess, den wir immer wieder auch in unseren Investmentprozessen inkludieren. Deshalb haben wir auch diese Zukunftsthemen bei uns in unseren Investmentprozess inkludiert, wo wir auf verschiedene Bereiche noch einmal genauer den Blick drauf werfen und hier zukunftsgerichtet uns anschauen, was passiert und wie können wir Investments aus diesen Zukunftsthemen heraus auch tätigen.
Welcher Fonds aus Ihrem also großen Sortiment, sage ich einmal, fällt Ihnen das sofort ein, wenn mich zum Beispiel die Zukunft Nahrungsmittel und so interessiert, wo dieses Thema einfließt oder stärker einfließt?
Ja, das Thema Ernährung, das ist bei uns unter das Zukunftsthema Gesundheit, Ernährung und Wohlbefinden zusammengefasst. Und das ist auch sehr passend, weil wenn man diese drei Komponenten anschaut, dann sind das auch Komponenten, die ja in stetiger Wechselwirkung stehen. Und es ist nicht nur das eine Thema, das in unsere Fonds zur Anwendung kommt, sondern es sind mehrere Themen. Aber wenn wir zum Beispiel von diesem Thema Ernährung sprechen, dann ist das auch Teil des Raiffeisen Nachhaltigkeit Europa Aktienfonds.
Okay, und was heißt das in dem Fonds in der Praxis? Inwiefern sind da jetzt zum Beispiel die Unternehmen ausgeschlossen, wo sie sagen, künftig werden die in die Regulatorik nicht reinfallen? Wie ist der Fonds aufgebaut? Also so in etwa, was erwartet mich als Anleger?
Ja, der Raiffeisen Nachhaltigkeit Europa Aktienfonds ist ein Fonds, der fokussiert sich auf europäische Einzeltitel. Und hier schauen wir breit im Bereich Nachhaltigkeit, welche Unternehmen bieten Produktlösungen oder haben bereits heute Teile ihrer Produkt- und Dienstleistungslösungen, die eben Themen der Zukunft auch auffangen oder mitbegleiten. Und da geht es eben darum, dass man eben zum Beispiel hier Produzenten in solchen Fonds hat, die zum Beispiel auch den Bereich inkludieren, wenn es darum geht, Unterernährung oder falsche Ernährung in dem Sinne, dass man eben sagt, man braucht Vitamine, man braucht Supplements in der Zukunft, aber auch das Thema Gesundheit. Sie haben das auch schon vorher angesprochen, wenn es um das Thema Falschernährung geht und daraus resultierende Krankheitsbilder, dass auch hier Unternehmen im Portfolio sind, die zum Beispiel eben diese Themen adressieren, sei es das Thema Diabetes zum Beispiel oder Fettleibigkeit.
Ist das ein Stockpicking unter Anführungszeichen vor oder orientieren Sie sich an einer Benchmark? Und was wäre denn so ein, zwei typische Beispiele für den Fonds, also an Aktiengesellschaften?
Also wir, das ist ein Einzeltitel-Aktienfonds, in dem wir aktives Stockpicking machen mit dem Fokus der Nachhaltigkeit, der ganzheitlichen Betrachtung der Nachhaltigkeit. Und da ist ein breites Spektrum an Unternehmen im Portfolio. Ich habe es ja vorher auch ganz kurz schon angerissen. Das sind eben Themen auch im Gesundheitsbereich, weil ja viele Krankheiten auch aus dem Thema Ernährung resultieren oder falscher Ernährung. Aber eben entlang der Wertschöpfungskette auch Unternehmen zu finden sind, die zum Beispiel im landwirtschaftlichen Bereich tätig sind. Stichwort Agtech 2.0, also Agrikulturtechnologie, wo es darum geht, auch den Einsatz von verschiedenen Betriebsmitteln wie Pestizide, Wasser und so weiter zu reduzieren. Also ein breites Portfolio, wer immer gern näher hineinblicken möchte, den lade ich da ein, da ins Produktportfolio auch genauer reinzuschauen.
Okay. Können Sie aber ein, zwei Namen nennen, also Portfolio-Mitglieder, die gerade ja, aktuell drinnen sind?
Genau, das ist nur ein kleiner Ausschnitt vom Portfolio, aber das sind zum Beispiel Unternehmen, die das Thema und Falschernährung zum Beispiel adressieren. Und da geht es darum, dass man schon heutzutage, jeder von uns nimmt Supplements in irgendeiner Art und Weise, und sei es das Vitamin C, wenn der Hals kratzt. Und da gibt es zum Beispiel eine DSM im Portfolio, die sich darauf konzentriert, eben Vitamine herzustellen, aber auch alternative Proteine, aber auch andere Bereiche, wenn es darum geht, hier Agrikulturtechnologie der Zukunft auch zu haben, dass man hier auch Verbesserungen darstellt oder auch das Thema Gesundheit, also eine Überernährung adressiert und damit auch eine Falschernährung ist, zum Beispiel eine Novo Nordisk im Gesundheitsbereich, die eben das Thema Diabetes oder auch Fettleibigkeit hier als mit Lösungen hier diese Thematik adressiert.
Mhm. DSM ist eines dieser Beispiele, wie sich Unternehmen doch verändern können. In meiner Jugend war das noch ein Spezialchemie, mehr oder weniger aus der Petrochemie kommender Konzern.
Genau, das war sogar bis 1970 noch ein Minenunternehmen. Da haben sie die letzte Mine verkauft. Und das sieht man auch schön, wie sich Unternehmen auch wandeln können und immer wieder Veränderungen vonstatten gehen.
Damit möchte ich für heute enden und bedanke mich bei unserem Studio-Gast fürs Hiersein. Ich hoffe, für euch da draußen war Interessantes dabei und freue mich natürlich, wenn ihr zur nächsten Folge von Bullen und Bären wieder einschaltet. Ich verabschiede mich bei euch und speziell bei unserem Expertengast Lydia Reich, die uns auf eine Reise in die Zukunft unserer Ernährung mitnahm. In meiner Jugend hieß ja noch, du isst, was auf den Teller kommt. Heutzutage heißt es schon mehr, du bist, was du isst. Wer Ernährung als interessantes Anlagemöglichkeit sieht, könnte beim Raiffeisen Nachhaltigkeit Europa Aktienfonds einmal hineinschauen, auch erhältlich bei der Dardot Bank. Somit guten Appetit euch allen da draußen. Das letzte Wort hat Frau Reich.
Auf Wiedersehen.